Zuerst einmal darf ich euch allen ein ganz gesegnetes, schönes, neues Jahr wünschen. Es ist schön, so früh im Jahr zusammenzukommen, Gott zu loben, ihn zu ehren und uns zu freuen auf dem, was er getan hat, über dem, was er ist. Und einander zu sehen, einander zu ermutigen, und miteinander einfach uns bewusst zu machen. Gott ist mit uns. Gott lässt uns nicht alleine. Gott führt uns, so wie er schon Generationen vor uns geführt hat. Und wir wissen, es ist das Beste, es ist das Schönste, wenn wir immer mehr erleben dürfen, wie er uns in die Tiefe führt, immer mehr erkennen dürfen, wer er ist, was er für uns geplant hat, wie er mit uns vorwärts geht. Das ist ein unglaubliches Privileg. Und das wünsche ich euch, jedem Einzelnen von euch, heute Morgen, aber eben auch im ganzen kommenden Jahr. Kannst du, sollte gehen, wir versuchen es nochmal. Ups, jetzt habe ich es ausgeschaltet. Irgendwie will es nicht heute Morgen. Hast du nochmal rasch hier und ausschalten? Tja, die Technik. Ich kann leider nicht auf den Laptop zurückgreifen. Da wären die am Zoom nicht so begeistert, weil die dann nicht dabei wären. Aber ich denke, wir bringen es auch so hin. Die, die haben, dürfen sehr gerne die Bibel nach vorne nehmen. Wir haben einige Bibeltexte und es ist schön, wenn wir die lesen könnten. Ich würde sie gern zeigen hier vorne, aber wer eine Bibel hat oder eine Handy auf dem Bibel, ein Bibel auf dem Handy, darf das sehr gerne tun. Und zwar habe ich in der Adventszeit davon gesprochen, wie groß die Geschichte ist, die durch die ganze Bibel hindurchgeht. Wie Gott immer wieder auf die Menschen zugeht. Wie unglaublich das Weihnachten eigentlich ist, wenn Gott selbst als Mensch kommt. Und ich habe mich in letzter Zeit mit einem Brief etwas näher beschäftigt, der uns auch zeigt, wie hängen eigentlich das Alte Testament und das Neue Testament zusammen. Und zwar ist es der Hebräerbrief. Wahrscheinlich ein Brief, der nicht allen sehr geläufig ist, der nicht immer ganz so einfach verständlich ist, wenn man ihn so ganz kurz schnell durchliest. Aber ich glaube, es ist so schön zum Sehen. Man sieht in diesen Texten so schön, wie eben Gott schon sich gezeigt hat im Alten Testament, wie aber letztendlich Jesus selbst der Brennpunkt ist von allem. Jesus eigentlich die Mitte von allem ist, was in der Bibel geschrieben ist, sowohl vom Alten, vom Neuen Testament. Und ich möchte euch ganz kurz fragen, wer von euch hat im letzten Jahr, jetzt ja im letzten Jahr 2020, den Hebräerbrief gelesen? Ihr dürft die Hände oben halten. Die, die die Hände gelesen, haltet sie oben, die, die es gelesen haben. Wer hat es gelesen? Nur weil ihr durch das ganze Neue Testament oder durch die ganze Bibel hindurch gelesen habt. Gut, also es hat wenige, die einfach so gesagt haben, komm, wir lesen den Hebräerbrief, unabhängig davon, wie es drin ist. Es hat ein paar wenige, aber nicht viele. Und ihr seid nicht ganz so allein damit. Bereits Luther hatte seine Schwierigkeiten mit dem Hebräerbrief, und konnte es nicht ganz nachvollziehen, warum dieser Brief überhaupt in der Bibel steht. Aber ich glaube, wenn wir uns damit beschäftigen, wenn wir näher hinschauen, dann entdecken wir so eine Fülle von dem, eben wer Jesus ist. Und zwar nicht nur, wie er aus dem Neuen Testament dargestellt wird, sondern wie das alles zusammenhängt. Diese ganze Geschichte, auch vom Judentum, von allem, was wir im Alten Testament lesen und wie es auf Jesus hin zeigt. Und ich möchte einige Predigten darüber halten, über verschiedene Themen im Hebräerbrief. Ich möchte heute damit anfangen. Und es lohnt sich da am Anfang kurz ein paar Vorabinformationen mitzunehmen, die einfach auch immer wieder hineinspielen, in diesem Brief oder wo er geschrieben wurde. Und zwar ist es spannend, dass wir von ganz vielen Briefen ja wissen, wer hat das geschrieben, warum ist er geschrieben worden. Und der Hebräerbrief ist dort sehr schwierig einzuordnen, weil wir wissen eigentlich bis heute nicht, wer hat den Hebräerbrief wirklich verfasst. Es gibt ganz viele Hypothesen. Ich glaube, fast jeder im Neuen Testament, der namentlich erwähnt wurde, wurde schon mal in Betracht gezogen, dass er ihn geschrieben haben könnte. Aber letztendlich wissen wir es nicht. Wir haben keine Ahnung, wer den Hebräerbrief verfasst hat. Und auch nicht, wir haben auch nicht so klar, an wen es gerichtet wurde, im Sinne von, dass es angesprochen würde. Wir haben an den Hebräerbrief, wie er so schön tituliert ist. Aber was das für Personen sind, wissen wir nicht genau. Wir lesen im Text verschiedene Hinweise. Zwar ist es ein ermutigender Mahnbrief. Also es geht darum, dass der Autor den Empfänger auf gewisse Dinge aufmerksam macht, die vielleicht nicht unbedingt gut gelaufen sind bisher. Und wir sehen, er geht davon aus, dass diese Gemeinde, diese Personen, von die diesen Brief empfangen, kurz vor einer Verfolgung stehen oder von einer Bedrängnis. Also dass der Druck zugenommen hat. Und einfach, wenn man die Hinweise aus dem Text auch nimmt, dann kann man vermuten, dass sie versuchen, auch wieder sich näher anzulehnen an das Judentum. Vermutlich auch aus dem Druck von außen, der auf sie zukommt, wo sie sich Sicherheit erhoffen, wenn sie sich wieder näher am Judentum anschließen. Und spannend ist eigentlich, dass der Text ganz vieles vom Judentum eben aufgreift, erklärt, wie es eben mit Jesus zusammenhängt. Aber eben der ganze Text auf einem sehr hochstehenden Griechisch geschrieben ist, dass es müssen irgendwie Judenchristen gewesen sein, die aber sehr, sehr gut Griechisch kannten. Und so dieser Druck, der da war, der steht so im Raum. Wie gehen Sie jetzt damit um, mit diesen Entscheidungen, dass Sie sich näher anlehnen, auch an den jüdischen Gebräuchen, näher anlehnen am Judentum? Und in diese Situation hinein schreibt dieser Autor diesen Christen. Und ich möchte, wenn wir das so etwas vor Augen halten, einfach beginnen mit den ersten Versen. Ich möchte diese euch vorlesen, Hebräer 1, 1 bis 5, für die gerne mitlesen möchten. Viele Male und auf verschiedenste Weise sprach Gott in der Vergangenheit durch die Propheten zu unseren Vorfahren. Jetzt aber, am Ende der Zeit, hat er durch seinen eigenen Sohn zu uns gesprochen. Der Sohn ist der von Gott bestimmte Erbe aller Dinge. Durch ihn hat Gott die ganze Welt erschaffen. Er ist das vollkommene Abbild von Gottes Herrlichkeit, der unverfälschte Ausdruck seines Wesens. Durch die Kraft seiner Worte trägt er das ganze Universum. Und nachdem er das Opfer gebracht hat, das von den Sünden reinigt, hat er den Ehrenplatz im Himmel eingenommen, den Platz an der rechten Seite Gottes, der höchsten Majestät. Selbst im Vergleich mit den Engeln ist seine Stellung einzigartig. Ihm wurde ja nicht auch ein unvergleichlich höherer Titel verliehen als ihnen. Oder hat Gott je zu einem Engel gesagt, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt? Oder an einer anderen Stelle, ich werde sein Vater sein und er wird mein Sohn sein. Es ist so, diese ersten fünf Verse zeigen einfach mal in Kurzabschnitt das, was in den nächsten, ich glaube, drei Kapitel sind, folgt. Er zeigt auf, wer Jesus ist. Und wir sehen, im allerersten Vers, wie er davon spricht, dass zuerst Gott durch Propheten zu den Menschen gesprochen hat, zu den Vorfahren aus dem Volk Israel. Auf verschiedenste Weise hat er sich den Menschen offenbart im Alten Testament. Und sie haben mit diesen Offenbarungen gelebt. Und das war ihnen extrem wichtig. Sie konnten dadurch Gott kennenlernen. Aber eigentlich der unverfälschte Ausdruck, dass die klarste Offenbarung von Gott, wer Gott ist, Das finden wir nicht in den Propheten, sondern wir finden es letztendlich in Jesus selbst. Als er auf diese Welt gekommen ist, als Mensch, hier gelehrt hat, hier aufgewachsen ist, gelebt hat, Wunder gewirkt hat, gestorben ist, auferstanden ist. Das ist der unverfälschteste Ausdruck oder der klarste Ausdruck von Gott, von seinem Wesen, von seiner Herrlichkeit auf dieser Erde. Und es ist nicht so, dass die Propheten nun jetzt etwas Falsches gesagt hätten, aber Jesus hat das klarer gemacht, konkretisiert. Es wurde sichtbarer, es wurde fühlbarer als das, was in den Propheten bereits vorhergesagt wurde. Und es ist eigentlich genau das, was wir dann auch immer wieder im Hebräerbrief sehen. Auf all das, was in den Propheten gesagt wurde, nicht nur in den Propheten, auch wo Gott sich gezeigt hat, beispielsweise in den Geboten, wo er zum Volk Israel gesprochen hat, wo beispielsweise durch die Psalme, wir lesen dann an verschiedenen Orten von Psalmen, die eben nicht nur ein Loblied in diesem Moment waren, sondern eben auch eine Gültigkeit haben, prophetische Inhalte hatten in den Psalmen auf heute und auf diese Zeit. Aber all das gipfelt im Blick auf Jesus selbst. Und deshalb, glaube ich, ist es so wichtig, oder genau so können wir eigentlich auch immer wieder das Alte Testament verstehen. Wir können es nicht losgelöst vom Neuen Testament anschauen und sagen, ja, das sind zwei getrennte Dinge, es ist eine Bibel. Und wir haben heute das Privileg, dass wir Jesus kennen dürfen. Wir haben heute das Privileg, dass wir zurückschauen dürfen auf das, was er alles getan hat und auf das unvergleichliche Opfer, das er gebracht hat für unsere Sünden. Und durch diesen Ausdruck seiner Liebe, durch diesen Ausdruck von dem, wer Gott ist, dürfen wir eigentlich wie diese Brille von Jesus anziehen und durch dieses Ereignis, durch dieses Leben hindurch schauen im Alten Testament, was bereits vorhergesagt war, was prophetische Dinge da drin sind, wie Gott gewirkt hat und sehen weiter, als sie es in diesem Moment taten. Und deshalb ist es ganz wichtig immer, dass wir, wenn wir im Alten Testament lesen, es eben nicht losgelöst von allem lesen, sondern immer auch aus der Sicht von Jesus her, auf das, was wir schon wissen, wer Jesus ist, weil darin er eigentlich die klarste Offenbarung von Gottes Wesen, die klarste Offenbarung von Gott selbst ist, die wir je erhalten werden. Er ist eben der unverfälschte Ausdruck von Gottes Wesen. Alles oder vielmals wurde im Alten Testament Dinge bildhaft gesprochen, wurden zeichenhafte Handlungen getan, aber wirklich die Tiefe verstehen können wir heute, weil wir durch Jesus zurückschauen dürfen. Nehmen wir beispielsweise die Opfer, wo die Israeliten opferten, um vor Gott gerecht zu werden. Und sie waren sich sicher, diese Handlung, die sie tun, macht sie vor Gott gerecht. Und das wurde dann so losgelöst und so verstanden, dass sie dann nur noch diese Handlungen taten. Ja, Hauptsache, ich habe noch geopfert, dann bin ich gerecht. Und Gott ihr dann sagt, es ist mir nicht um das gegangen. Ich habe satt eure Opfer. Ich will etwas anderes. Und von Jesus her wissen wir, es ist ein Zeichen auf das Opfer hin, das Jesus getan hat. Dieses Opfer, das letztendlich alleine möglich war, dass wir gerecht werden konnten. Nicht die Opfer, die sie aus dem Alten Testament gebracht hatten, hat sie gereinigt. Sondern das Opfer, das Jesus getan hat. Aber es ist aus dem Blick von heute durch Jesus können wir das verstehen. In diesem Zusammenhang, wo sie gelebt haben, haben sie es anders verstanden. Und um das geht es in diesem Hebräerbrief. Wer ist Jesus? Er ist die vollkommene Offenbarung Gottes von seiner Herrlichkeit und von seinem Wesen. Und im folgenden Text lesen wir dann, wie der Autor auch versucht klarzustellen, wer ist dann Jesus? Weil, sagt dann dort, ist er dann gleich hoch wie die Engel. Engel sind übernatürliche Wesen, sie sind nicht so bei uns, wie wir andere Menschen kennen. Und Jesus war bei uns. Ja, wer steht jetzt höher, Jesus oder die Engel? Und das ist ganz klar, die Engel können Jesus nicht das Wasser reichen. Jesus steht höher. Jesus ist der Sohn Gottes, auch wenn er sich zeitweise erniedrigt hat unter die Engel, zu uns gekommen ist, ist er trotzdem der Sohn Gottes. Das ist eine andere Qualität, da ist das vollkommene Abbild. Wenn wir dann weiterlesen im zweiten Kapitel, geht es darum, ja, wer ist dann wichtiger, wenn wir uns jetzt näher anlehnen ans Judentum oder die Gemeinde, die im Begriff war, sich näher dem Judentum wieder anzulehnen. Ja, auf welcher Ebene steht dann Jesus? Ein Vergleich zwischen Judentum oder zwischen Mose und Jesus. Mose, der durch ihn eigentlich die Gesetze gekommen ist, durch ihn wurde der Bund geschlossen für das Volk Israel, wo Israel das auserwählte Volk von Gott wurde. Mose, der einen unglaublich hohen Stellenwert auch hatte im Judentum, und der eben durch ihn das Gesetz gekommen ist. Und Jesus kommt nun und sagt, ich habe es nicht aufgelöst, ich habe es erfüllt, das Gesetz. Und wenn man es so etwas ungenau betrachtet, könnte man sagen, ja gut, durch das, dass das nicht aufgelöst hat, steht wahrscheinlich Jesus etwa auf gleicher Ebene wie Mose. Aber im Hebräerbrief wird sehr deutlich, dass eben das ein Trugschluss ist. Dass man sich nicht das einfach so schnell etwa auf gleicher Stufe stellen kann. Ihr dürft das gerne mal nachlesen. Ich glaube, im zweiten Kapitel ist es, wo sagt, Mose war ein Diener am Haus Gottes. Jesus aber ist der Sohn Gottes, er ist der Vorsteher von diesem Haus. Er ist der Chef in diesem Haus. Und das ist nicht auf gleicher Ebene, auch wenn er nicht das Gesetz erfüllt hat, nicht aufgelöst hat und gesagt hat, ich stehe darüber, sondern sagt, ich habe es erfüllt. Es ist dieser Weg, den Gott mit den Menschen geht. Es ist das, was wir sehen im Alten Testament, was gezeigt wurde, das sich im Neuen Testament konkretisiert. Aber Jesus ist der Brennpunkt, nicht Mose. Und alle, die in diesem Moment auch in der Nähe standen, zu sagen, ja, wir lehnen uns etwas näher an dem Judentum an, zeigt dieser Autor, nein. Es geht eben, Jesus ist viel wichtiger. Wir können nicht einfach sagen, ja gut, das ist ja gleich, ob ich mich jetzt etwas mehr zu Mose orientiere oder etwas mehr zu Jesus, ist nicht zu entscheiden. Es ist das Entscheidendste überhaupt. Jesus ist die Mitte, ist die vollkommene Offenbarung, ist das Zentralste, das Höchste, was wir entdecken, die vollkommene Klarheit, das Abbild von Gottes Wesen auf dieser Welt und eben nicht Mose. Und das ist so eine Klarstellung, der Autor nimmt sich ziemlich viel Zeit, um das gegeneinander abzuwägen, um das eben auch aus dem Alten Testament zu zeigen. Jesus ist zentral, ist das Wichtigste, ist die Mitte der Schrift. Nirgends finden wir diese Klarheit als bei Jesus. Nicht bei Mose, bei keinem Propheten, nicht bei Abraham, bei niemandem. Weil Gott selbst in Jesus Mensch geworden ist. Und wir lesen, Jesus ist bei der Schöpfung schon dabei. Er erhält das ganze Universum und er wurde Mensch und ist jetzt wieder bei Gott. Also nicht nur Jesus als ein temporärer Ausdruck, Gott ist halt mal auf die Welt gekommen als Jesus und dann ist er wieder weggegangen und ist jetzt wieder Gott. Nein, Jesus war von Anfang an da und wird es bis am Ende sein. Ist eine Klarstellung, die zuerst einfach mal gesetzt wird. Von dem geht alles aus. Jesus als vollkommene, größte Offenbarung, das größte Abbild von Gottes Herrlichkeit, das hier auf Erden war. Was folgt nun daraus? Wir lesen dann im Hebräer 3, 7 und 8 die Konsequenz, die daraus folgt. Aus diesem Grund mahnt uns der Heilige Geist, wenn ihr, und das ist jetzt ein Zitat, das kommt aus dem Psalm 95, nicht 93, wie ich den Kalender bekommen habe, sondern 95, das dann relativ lang ist, aber ich möchte den ersten Teil einfach nur im Hebräerbrief 3, 7 und 8 lesen. Wenn ihr heute die Stimme Gottes hört, dann verschließt euch seinem Reden nicht. Macht es nicht wie das Volk in der Wüste an jenem Tag, als es gegen ihn rebellierte und ihn herausforderte. Ein Psalm, der hier zitiert wird, der eben nicht nur ein Loblied in dem Moment war, sondern der prophetischen Charakter hat, der den Hebräer-Schreiber aufgreift und sagt, es gilt noch heute. die Konsequenz, weil Jesus gekommen ist und weil er die vollkommene Offenbarung ist, verschließt euch ihm nicht. Ein negatives Beispiel sehen wir es am Volk Israel, das eben auf der Wüstenwanderung sich Gottes Stimme, Gottes Führung, auch durch Mose widersetzte, immer wieder gemurrt hat, warum sind wir jetzt hier, wären wir doch in Ägypten geblieben. Und es war eine harte Konsequenz, die sie daraus tragen mussten. Es war die Konsequenz, dass diese Generation noch nicht erleben durfte, das, was ihnen zugesagt war, dass sie in ein Land kommen können, wo Milch und Honig fließt. Es ist die Zusage, dass sie dort zur Ruhe kommen können. Aber diese Generation im Volk Israel blieb im sprichwörtlichen Sinne, oder nein, im richtigen wörtlichen Sinne auf der Strecke. Es durfte nicht erleben, wie es hineingeführt wurde in das wundervolle Land, das ihnen vorhergesagt wurde, auf das sie sich freuten, das ihnen verheißen war. Und das soll eben auch nicht geschehen mit dieser Gemeinde, an diesen, die der Brief geschrieben war, aber es gilt eben bis heute. Wenn wir Gottes Stimme hören, dann sollen wir uns nicht ihm verschließen, sondern wir dürfen offen sein, wir dürfen uns bis heute von ihm leiten lassen. Es ist eine sehr dringliche Mahnung und es ist etwas hart einzusteigen im ersten Predigt im Jahr mit einem Mahnbrief, mit einer Mahnung. Aber es geht dabei nicht darum zu sagen, irgendwie den Drohfinger hochzuhalten, macht es ja nicht, sondern es ist ihm ein Anliegen. Und ich glaube auch mir heute für euch, dass wir weiterhin dranbleiben, dass wir uns ihm nicht verschließen, dass wir Gottes Stimme hören und es umsetzen. Auch im kommenden Jahr sagen, dort wo wir vielleicht in der Gebetswoche, die kommen wird, nächste Woche, dass wir da offen sind, was Gott uns zeigen möchte, aber dann auch tun. Und nicht nur sagen, danke, hast du zu mir gesprochen, und zurückgehen in den Alltag, ohne dass sich etwas verändert. Wir wollen uns dieses Beispiel vom Volk Israel vor Augen halten, sagen, wir wollen nicht auf der Strecke bleiben, sondern wir wollen in diese Fülle hineinkommen, in diese Ruhe. Es ist eine Mahnung, nicht gleichgültig zu werden von all dem, was wir haben. Nicht eben zu sagen, ja, ob Mose oder Jesus, ob wir uns jetzt in die eine Richtung oder die andere etwas genauer anlehnen, kommt ja nicht so darauf an. Doch kommt es. Ich glaube, fast jeder von euch, und die meisten, die jetzt hier drin sitzen, fahren Auto. Ich nehme jetzt einmal an, die wenigsten würden sagen, doch, es könnte mir passieren, dass ich am Steuer einschlafe. Ich hoffe es. Wenn wir aber die Statistik anschauen, ich habe jetzt ganz bewusst mal für unsere deutschen Geschwister eine deutsche Statistik genommen. Im Jahr 2019 sind über 2050 Unfälle geschehen mit Verletzten, weil Personen am Steuer eingeschlafen sind. Und das sind all die, wo es keine Verletzte hat und so nicht eingerechnet. Oder eine Umfrage vom ADAC hat ergeben, dass 26%, also jeder Vierte, gesagt hat, er sei schon mal eingeschlafen am Steuer. Relativ eine heftige Zahl, obwohl die meisten sagen, ja, mir passiert das nicht. Aber wie kommt es so weit? Ich bin mal müde, ich fahre Auto, hat super geklappt. Ja, ich bin noch ein bisschen müder. Ja, hat ja letztes Mal geklappt, ich fahre wieder Auto. Ja, vielleicht nehme ich noch einen kleinen Kaffee vorne weg, aber ich bin noch ein bisschen müder oder gestern schon müde und überhaupt. Und einfach so immer so die kleinen Schritte. Letztes Mal hat es ja geklappt, dann mache ich es. Kann ich ja noch einen Schritt weiter gehen? Ja, ein bisschen mehr geht noch. Gewisse Warnhinweise, die wir sehr gekonnt übergehen. Und dann letztendlich führt es zu dieser traurigen Statistik von all diesen Unfällen, die es gibt. Dieser Vers ist eigentlich genau eine Warnung, eben diese Warnhinweise ernst zu nehmen, nicht gleichgültig zu werden von dem, was Gott uns gesagt hat. Nicht zu sagen, ja, das kann ich noch ausloten und ich gehe, also letztes Mal hat es ja geklappt, ich gehe noch einen Schritt weiter und dann gewöhne ich mich an diesen Platz, wo ich hier bin und vielleicht noch ein kleines Schrittchen und ich werde hier wieder wohl und so gehen wir ganz langsam einen Weg, den wir vielleicht eigentlich gar nicht beabsichtigt haben. Wenn wir Gottes Stimme hören, sollen wir darauf achten. Sollen wir das in unserem Leben umsetzen. Und ich weiß, gerade wenn man schon Jahre mit Gott unterwegs ist, dann kann es sein, dass gewisse Wahrheiten, die eigentlich gigantisch sind, zu Floskeln werden. Die haben wir gehört. Ich denke gerade an Kinder, die auch aufgewachsen sind und die Eltern schon von klein auf uns erzählt haben, Jesus ist für dich gestorben. Dann denke ich, ja, ist er. Aber ich merke die Tiefe nicht. Und es ist ein kleiner Schritt zur Gleichgültigkeit. Ja, ist halt so. Oder zu, ich muss jetzt irgendwie mich künstlich da drin bewegen. Ich werde sehr schnell gleichgültig. Aber dort, wo wir merken, dass wir gewisse Schritte gehen, die wir eigentlich gar nicht wollten, wo wir merken, wir haben vielleicht genau gewisse Warnhinweise übergangen, sagen, ja, ich fühle mich hier ein bisschen am Rand noch etwas wohler und ein bisschen mehr liegt noch drin. Ich muss mich nicht so ganz genau nach dem richten, was Gott mir gezeigt hat. Meine Freiheit habe ich schon auch noch gerne und ich fühle mich hier wohl. Dann ist die Tendenz, einen Schritt weiter nach außen zu machen, größer, als zu sagen, nein, ich will auf das hören, was Gott mir gezeigt hat. Und ich will, auch wenn es momentan unbequem ist, diesen Weg gehen, weil ich weiß, er führt mich in eine Tiefe, weil ich weiß, er hat mir ganz vieles versprochen. Und zwar bei der Verheißung, die auf dem Volk Israel gegeben war. Die Verheißung, dass Gott sie zur Ruhe führen wird. Dass sie ankommen können. Und sie sind letztendlich, die nächste Generation ist in diesem Land angekommen. Beim Hebräer 4 schreibt der Autor dann, Hebräer 4, 8 bis 10. Zwar hat Josua die Israeliten in das ihnen zugesandte Land geführt, aber an der eigentlichen Ruhe hatten sie deswegen immer noch nicht teil. Sonst hätte Gott nicht zu einem späteren Zeitpunkt nochmals von einem heute, wenn ihr die Stimme hört, von einem heute gesprochen. Somit wartet auf Gottes Volk noch eine Zeit vollkommener Ruhe, die wahre Sabbatfeier. Denn wer an Gottes Ruhe Anteil bekommt, darf von all seiner Arbeit ausruhen, genauso wie Gott ruhte, als er alles erschaffen hatte. Dieses Geschenk der Ruhe, dass Gott verheißt, dass auch, obwohl sie in ihr Land gekommen sind, noch nicht in dieser Vollkommenheit erleben durften. Und dann der Psalm sagt, heute, wenn ihr davon hört, dann handelt danach, dass ihr in diese Ruhe kommt. Ruhe als ein Geschenk. Und ich denke, das ist etwas, das wir heute sehr gut kennen. Die Ruhe als ein Geschenk, wo wir auf Gottes Stimme hören, wo wir uns prägen lassen von ihm, hilft es uns aus ganz vielem, auf Schweizerdeutsch sagt man, Röstlispiel in diesem Leben auszubrechen, aus etwas, das sich immer so dreht, wo wir drin sind, wo wir es vielleicht gar nicht so merken. Dass wir vielleicht Arbeit brauchen, damit wir überhaupt jemand sind, was wir Erfolg brauchen oder dass wir die ganze Zeit nach etwas im Streben, dass wir Anerkennung bekommen von unserem Ehepartner oder von unseren Eltern oder wie auch immer. Das sind so viele Dinge, die uns umtreiben, die uns Druck machen, die uns Stress verursachen, die uns vorwärts treiben im Alltag. Aber wir dürfen zur Ruhe kommen als ein Geschenk vor Gott, weil wir auf ihn hören, weil er uns sagt, wer wir sind. Weil er uns zeigt, ich möchte mit dir diesen Weg gehen. Und er führt uns in die vollkommenste Ruhe hinein, dort, wo letztendlich nur noch er ist, wo wir in Herrlichkeit bei ihm sein dürfen. Das wird die vollkommenste Ruhe sein und nicht im Sinne von, ich halte meine Füße hoch und sage, ich bin jetzt still, sondern dort, wo ich eben keinen Druck mehr habe, wo ich nicht etwas habe, das mich von außen umtreibt, sondern ich darf mit dem, was ich habe, mit dem, was ich kann, Gott anbeten, leben, ich kann unabhängig von Druck, unabhängig von dem, was mich vielleicht dazu bringt, Dinge zu tun, für die ich gar nicht qualifiziert bin oder für die ich gar nicht die Befähigung habe. Das kann ich wie zurücklassen. und darf bei Gott sein, darf das tun, für was er mich geschaffen hat. Das ist die Verheißung, dort, wo wir mit Gott gehen. Und ich denke, es ist auch das, was heute Morgen wichtig ist, wo wir uns heute Morgen auch Zeit nehmen möchten. Wenn ihr heute die Stimme Gottes hört, dann verschließt euch seinem Reden nicht. Wir möchten uns eine Zeit nehmen. Nachher darf dann auch, während dieser Zeit darf dann auch das Lobpreisteam nach vorne kommen, wo wir einfach auf Gott hören möchten. Was ist das, was er heute zu uns spricht? Wo sind diese Dinge, wo wir vielleicht Warnhinweise übergangen haben, obwohl wir schon so müde sind, trotzdem weiterfahren, anstatt mal anzuhalten, vielleicht einen Kaffee zu trinken, eine halbe Stunde zu schlafen, um wieder fit zu werden? Wo sind diese Dinge, wo wir Entscheidungen getroffen haben, die nicht in seinem Sinne waren? Aber er uns zeigt und sagt, hey, ich wünsche mir, dass du wieder dorthin kommst, was mein Plan für dich ist. Ich wünsche mir, dass du voll Begeisterung erleben darfst, wie du in eine Fülle hineinkommst, wie ich dich weiterführe und du nicht um deine Freiheit kämpfen musst, sondern erleben darfst, dass die größte Freiheit, die größte Bewahrung darin besteht, dass du mit mir unterwegs bist und in deine Berufung in alles hineinkommen kannst. Lasst uns offen sein im Gebet. Die möchten, dürfen auch gerne aufstehen, wenn es euch hilft. Und einfach Gott bitten, dass er zu uns spricht, dass er uns zeigt, wo er uns führen möchte. Unabhängig von dem, was alles gut läuft, unabhängig von all dem, was wir vielleicht an Druck erleben, was wir vielleicht an Ängsten haben fürs nächste Jahr. Wir schauen auf ihn. Vater, und wir nehmen uns diese Ruhe, wir nehmen uns diese Zeit von dir. Wir wissen, dass du sprichst. Dort, wo du zu uns sprichst, führst du uns einen Weg, einen zentralen, einen wichtigen Weg. Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du im jetzigen Moment einfach auch jedem zeigst, wie du ihn siehst, wie du ihn liebst, was du für ihn bereithältst. Dass du uns auch zeigst, wo wir aus gewissen Dingen aussteigen müssen, wo wir vielleicht eine Pause brauchen, im bildlichen Sinne, wo wir sagen, nein, ich habe Hinweise übergangen und ich möchte zurückkommen, ich möchte mich führen lassen von dir, ich wünsche mir, dass du mich in diese Ruhe hineinführst. Ich möchte auf dich schauen, Jesus, der all die Sünden getragen hat. Ich möchte auf dich schauen, der für mich gekommen ist an Weihnachten, der das unverfälschte Abbild Gottes ist, von seiner Herrlichkeit. Ich wünsche mir, dass seine Herrlichkeit noch mehr in meinem Leben ist.